Hi.
Hallo.
Nu klar. Die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Ganz genau. Direkt zum Tag der Deutschen Einheit 2025. Der 3. Oktober. Heute vor 36 Jahren. 1989 ist die Mauer gefallen und vor 35 Jahren sind Deutschland und Deutschland wieder eins geworden. Und das heißt für mich, im Oktober gibt's die Einheitsbrosche. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir 36 Jahre nach der Einheit und dem Mauerfall zusammengefunden haben. Vor jetzt knapp 2 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich habe heute zu Gast eine unfassbare Frau, die mich inspiriert, die mich motiviert, die einfach so viel mehr ist als einfach nur eine Sängerin, Songwriterin. Sie ist einfach eine Vordenkerin. Sie ist vor allem auch meine Freundin. Und sie ist geboren, nicht in der DDR, aber ich weiß, sie hat ganz viele Verwandte da. Und gerade weil wir jetzt zum Tag der Deutschen Einheit diese Ostbrosche-Folge aufzeichnen, finde ich es total schön, dass wir die Welten verbinden. Liebe Bowie, ich hoffe, ich darf Vivi zu dir sagen. Herzlich willkommen in meiner Ostbrosche.
Hallo.
Hi.
Oh, na? Jetzt musste ich mir so von glatt eine Träne verdrücken.
Was?
Ja.
Ja, aber du weißt doch, was du für mich bist.
Ja, trotzdem.
Mein Ein und Alles.
Das war eine richtig schöne Zusammenfassung. Wow, danke schön.
Und die war spontan, weil das mache ich meistens hier. Ich bin meistens sehr unvorbereitet, was meine Gäste angeht. Bei dir kann mir das eigentlich nicht passieren, weil wir uns zu gut dafür kennen. Aber ich versuche trotzdem unvoreingenommen zu sein. Aber ich habe gerade schon verraten, also dein Künstlername ist Bowie. Das ist das Projekt, unter dem du Musik machst, unter dem man dich kennt, unter dem man deine Songs auf Spotify und auf Instagram findet und auch einige sehr coole Videos. Aber darf ich Vivi zu dir sagen?
Ja, bitte, bitte.
Okay, cool. Vivi. Ich muss dazu sagen, Vivi und ich, wir haben uns kennengelernt in unserer Schwangerschaft, da haben wir uns mal gesehen, weil wir im gleichen Haus gewohnt haben. Vivi hat ein bisschen früher ein Kind bekommen als ich. Und Vivis Angetrauter, der Julius, der war auch schon hier im Podcast, weil du hast einen Ossi geheiratet.
Das stimmt.
Und wir haben in Hamburg in ein und demselben Haus gewohnt, während ich mit einem Wessi zusammen war, um es quasi 36 Jahre später mal wieder mit Ossi und Wessi zu benennen, auch wenn ich das wirklich für ganz schwierige Worte halte. Sei es uns heute mal
verziehen.
Ja, genau, verziehen, diese Worte wieder auszukramen. Sorry, aber genau, du hast jemanden aus Thüringen.
Ja.
An deiner Seite. Und ich habe jetzt ein Kind mit einem Niedersachsen. Und das Leben hat uns zusammengeführt. Und an welcher Stelle musstest du jetzt weinen im Intro?
Naja, du hast gesagt, ich bin so viel mehr als, also du hast ja auch gesagt, eine Vordenkerin. Und das ist ein richtig schönes Kompliment. Das hat mich getroffen.
Aber das bist ja, das trifft dich aber auch im Kern. Da kann ich gleich nochmal nachsetzen hier. Weil du bist einfach jemand, ich habe das Gefühl, du durchblickst sehr viele Dinge sehr viel schneller als andere. Du bist absolut scharfsinnig, was dein politisches Interesse, dein politischen Verstand, dein feministisches Dasein betrifft. Und genau deshalb liebe ich es, mich mit Frauen wie dir zu umgeben, weil da einfach eine Stärke demonstriert wird, ohne mit dem Zeigefinger irgendwie oder mit erhobenem Zeigefinger vorauszugehen, sondern einfach mit so einer ganz klaren Haltung und einer ganz tollen Attitüde. Also ich finde einfach, du bist wirklich inspirierend in dem, was du tust und vor allem natürlich aber auch mit deiner Musik und deiner Erscheinung, wie du auf die Bühne gehst. Wer das noch nicht gesehen hat, der sollte vielleicht mal dich ein bisschen auskundschaften im Social Media oder einfach dem nächsten Konzert von dir sehen. Bis letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche war das, gab's von dir viel Musik, aber ab und zu auch ein bisschen politischen Content. Mhm. Und vorletzte Woche ist da ein Video viral gegangen.
Ja.
Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oha, sie sagt einfach wirklich genau das, was man sagen muss, so auf den Punkt. Ich rede von dem
Markus Söder-Video. Ja.
Ja. Magst du nochmal kurz zusammenfassen, was dir da so durch den Kopf gegangen ist und zu welcher Thematik das war?
Ja, also ich saß gerade im Auto und war eigentlich gerade auf dem Nachhauseweg und meine kleine Schwester, die politisch auch einfach sehr engagiert ist, hat mir ein Video weitergeleitet einer anderen TikTokerin, die darin beschrieben hat, dass Markus Söder wiederum in einem FAZ-Interview wortwörtlich gesagt hat, dass Deutschland ohne Autoindustrie und Ingenieurswesen, Maschinenbau, ich müsste jetzt tatsächlich das Originalzitat nochmal nachlesen, so wäre wie eine Frau ohne Unterleib. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir einfach im ersten Moment, wie kann jemand, der in so einer Situation auf so einem Posten sitzt, ja, und so eine Verantwortung hat, in einem Interview, das gedruckt wird, das heißt, der hat ja dann ein Team, die lesen das alles 10-mal durch, bevor irgendwie sowas dann auch an die Öffentlichkeit gerät, sich dazu entscheidet und vor allen Dingen eben nicht merkt, dass so ein Spruch in der heutigen Zeit einfach auf den Nährboden fällt, der zum Glück da ist, auf einen feministischen Nährboden, sage ich mal, und einfach damit 50% der deutschen Bevölkerung einmal abgewertet und objektiviert wird. Und deswegen habe ich darüber ein wutentbranntes Video gemacht und habe das einfach direkt hochgeladen, weil das einfach so intrinsisch ausgebrodelt ist aus mir. Und ja, glücklicherweise habe ich wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen zu dem Video. Und natürlich waren da aber auch sehr, sehr viele Männer, die gesagt haben, ach Mensch, reg dich doch nicht auf, was ist denn dein Problem? Und interessanterweise kann ich das sogar sehr gut verstehen, dass das gerade für viele Männer überhaupt gar kein Thema ist, weil sie natürlich auch einfach in einer ganz anderen Realität leben, weil sie mit einem anderen Geschlecht aufgewachsen sind. Und das macht total Sinn. Trotzdem finde ich es einfach sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, ey, pass mal auf, in deiner Position ist es eigentlich gut, wenn du vorher drüber nachdenkst, was so eine Aussage macht mit 50% der deutschen Bevölkerung. Ja. Und darauf wollte ich eigentlich aufmerksam machen und sagen, hier, das ist nicht geil.
Nee, klingt doch erstmal ganz witzig, ne? So eine, sagen wir einfach mal, so eine Frau ohne Unterleib. Ja, cool. Dann fehlt ihr halt.
Naja, die Aussage impliziert natürlich, dass eine Frau eben nur so viel wert ist oder überhaupt einen Wert hat, wenn sie eben Nachkommen zeugen kann. Mhm. Das finde ich in der heutigen Zeit, wenn man darüber nachdenkt, dass wir einfach eine absolute Überbevölkerung haben, erstens super witzig überhaupt, so eine Behauptung aufzustellen, ne, dass es wichtig wäre, dass wir uns jetzt hier irgendwie fortpflanzen. Also de facto ist dieser Erdballen schon so übervölkert, dass wir ja gar nicht wissen, wie wir die alle hier ernähren sollen. Mhm. Und also, ich verstehe.
Ja, aber runtergebrochen fand ich auch deine Worte in dem Video gar nicht mal so untreffend, weil da ging es nicht um Nachkommenzeugen, sondern es ging einfach um Fuckability.
Ja, darum geht es natürlich auch. Beides, ne? Also, dass du halt einfach ohne Unterleib, du wirst sexualisiert, du bist objektiviert als Frau. Und sehr, sehr viele Männer haben einfach genau diese Aussage auch einfach bestätigt, indem sie geschrieben haben, unter anderem, also ich werde jetzt die schlimmen Kommentare hier nicht wiedergeben.
Ich habe sie gelesen, alles
echt
gut.
Crazy. Aber da stehen dann halt solche Sachen, ja super, wenn eine Frau halt eben kein Unterleib mehr hat, ist doch kein Problem, sie hat immer noch einen Mund, ja. Oder ich finde schon irgendeine andere Körperöffnung oder so, ne, die ich benutzen kann. Mhm. Also man kann sagen, dass auf jeden Fall. Selbst wenn Söder, der ja danach diese Aussage revidieren wollte und gesagt hat, ja, das ist ein altes Sprichwort und so. Ich habe lustigerweise mir die Arbeit gemacht und habe geschaut, ob es dieses Sprichwort in irgendwelchen Sprichwörter-Duden oder so gibt. Und kann ich nur empfehlen, weil es gibt echt so viele Sprichwörter, die wir wirklich nicht kennen. Witzigerweise steht dieses Sprichwort in keinem dieser Sprichwort-Fibeln. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, ob das vielleicht jetzt so der typische bayerische Fibel ist. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir so ein Bewusstsein und so eine Awareness schaffen. Oh Gott, die Worte mag man nicht, ich weiß. Dass halt einfach allen bewusst ist, okay, das ist einfach nicht cool, wenn man Frauen objektiviert und reduziert vor allen Dingen. Ja.
Und es soll auch gar kein Jammern und Meckern sein. Das ist einfach ein Fakt, dass Frauen jahrelang in einer männerdominierten Welt gelebt haben und dass es jetzt natürlich ein bisschen anstrengend ist, wenn man die Augenhöhe nicht nur benennt, sondern auch lebt oder leben möchte. Und dann wird es halt für manche Männer einfach unbequem.
Ja, ich denke vor allen Dingen, also wenn man einfach sich die Geschichte anschaut, dann wird einfach sehr schnell deutlich, dass wir nicht da wären, wo wir heute sind, wenn Frauen nicht einfach nervig und laut gewesen wären. Also man kommt auch einfach ein Stück nur weiter, wenn man eben demonstriert. Und man kann das machen, indem man auf die Straße geht, oder man kann das eben machen, indem man im digitalen Zeitalter Posts macht oder eben darauf aufmerksam macht. So.
Pass auf, und steile These. Wir sind vielleicht nervig und laut, ne? Aber Männer sind lauter und kriegerisch. Also wenn ich mir die Geschichte angucke, dann haben Frauen einfach vielleicht angefangen zu protestieren und sich irgendwie Gehör zu verschaffen, indem sie auf die Straßen gehen. Aber ich sag mal so, Kriege und Verbrechen und alles Negative, wie man sich Macht aneignet, war eigentlich männlich. Muss man auch mal so sagen. Es tut mir leid, ich drifte mit dir wirklich in so eine...
Ja, ich
also ganz schnell dahin.
Ich habe einen schönen Bogen, pass auf. Ein gutes Beispiel ist doch die Wiedervereinigung. Also, und da müssen wir es gar nicht auf die Geschlechter reduzieren. Ich glaube, wenn die Bevölkerung in der DDR damals nicht ganz deutlich gemacht hätte, dass sie den Wunsch haben, dass Deutschland einfach wieder vereint wird, dann hätte wahrscheinlich Gorbatschow damals gar nicht nachgegeben. Ich glaube, dass das tatsächlich mit dazu geführt hat. Ich meine, klar, ich weiß, er war auch ein anderer russischer Präsident als die davor und deutlich freier und Perestroika und so. Und ich weiß das alles. Aber ich denke, wenn die Bevölkerung einfach damals nicht auf die Straße gegangen wäre, laut gewesen wäre und einfach gesagt hätte, wir fordern das jetzt ein, weil wir uns das wünschen, wir wollen das unbedingt. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre wahrscheinlich im Endeffekt die Wiedervereinigung viel, viele Jahre später erst passiert oder vielleicht auch gar nicht. Ey, wer weiß. Das können wir uns alles natürlich nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch natürlich nicht vorstellen, aus heutiger Sicht, wie das war, dort gelebt zu haben. Ne? Also ich kenne alle Geschichten von meiner Oma, von meiner Urgroßmutter, ne, die auch bei uns gelebt hat dann im Westen und die wirklich noch Briefe in Kerzen eingewachst hat. Und das klingt einfach so absurd. Das klingt irgendwie nach von vor irgendwie 300 Jahren oder so, finde ich, wenn man so eine Story hört. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach schwer, sich das vorzustellen oder schwer, sich in diese Situation zu versetzen. Aber ich glaube, das ist eins der schönsten Beispiele, wie einfach, ja, Gleichgesinnte, Menschen, die wirklich gemerkt haben, okay, so wollen wir nicht, dass es weitergeht, auf die Straße gegangen sind, laut waren. Und das waren ja andere Zeiten. Also da, ne, wir machen hier unsere schönen Demonstrationen mit unseren schönen bunten Schildern. Und damals mussten die Menschen wirklich ja damit rechnen, dass sie vielleicht im allerschlimmsten Fall irgendwie erschossen werden oder dass da irgendwelche Panzer über die drüber rollen. Ich sage ja, es klingt so ein bisschen wie in so einer crazy Netflix-Serie. Aber deswegen, ich glaube, man muss einfach laut sein, wenn man für etwas einsteht, was eine Freiheit oder sowas für alle ja auch bedeuten kann und einfach das Leben von vielen Menschen besser machen kann. Und das ist einfach das Schöne daran am Lautsein, dass man einfach merkt, okay, man möchte was verändern für, vielleicht gar nicht nur für einen selbst, sondern einfach die Situation für alle, für viele besser machen.
Voll. Glaubst du, dass die Einheit vor der Einheit auch schon da war, gerade weil Mann und Frau in der DDR auch schon gleichgestellt waren?
Naja.
Dass es vielleicht sogar leichter war, für die Bevölkerung auch gemeinsam auf die Straßen zu gehen, mit gemeinsamen Zielen, weil eben jeder gleich war, in Anführungsstrichen, also weil es keinen oder nur wenige Unterschiede gemacht wurden, auch gerade zwischen Mann und Frau?
Also ich weiß, dass da die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nur Zeitzeugin in dem Sinne, als dass meine Familie, ich sage jetzt ganz bewusst, darunter gelitten hat, weil das Gefühl ist, was sie mir vermittelt haben, als ich aufgewachsen bin. Ja, also es gibt ja auch heute Menschen, die sagen, ich wünsche mich zurück in die DDR, ich habe dort gelebt und ich hatte da ein gutes Leben. Ne? Also ich weiß, dass es diese Menschen gibt. Aber wie gesagt, für meine Familie und für viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die dort gelebt haben, gab es ein gemeinsames Feindbild. Und das war eben einfach der Staat, der einen unterdrückt hat. Da sei jetzt mal das Wirtschaftssystem und was natürlich alles damit einhergeht, aber erstmal außen vor genommen, sondern jetzt wirklich zu sagen, okay, wir haben einen gemeinsamen Feind, wir haben jemanden, dem wir nicht trauen können, der uns unterdrückt, und sich darüber quasi zu verbünden und zu sagen, wir gemeinsam gegen den Staatsapparat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, dass es deswegen so mit Geschlechterrollen oder generell wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun hatte, sondern einfach mit diesem ja gemeinsamen Feindbild, sage ich jetzt mal. Und man einfach darüber gesagt hat, okay, wir setzen uns jetzt quasi gemeinsam dagegen durch. So.
Ja.
Das ist aber auch, wie gesagt, nur eine Vermutung, ne, aus den Erzählungen, die ich einfach so mitbekommen habe als Kind. Und die Rolle der Frau hingegen, also habe ich auch gehört, dass es einfach dort eine doch schon sehr fortschrittlichere Sicht auf die Dinge gab. Also Frauen sollten ja auch arbeiten, sie waren auch dazu angehalten zu arbeiten. Natürlich, ne, wenn du Planwirtschaft hast und ein anderes Wirtschaftssystem, bedingt sich das auch so ein bisschen gegenseitig. Du brauchtest ja auch die Frauen, die mitarbeiten, was ich übrigens auch glaube im Kapitalismus, dass es auch wichtig ist, dass alle arbeiten gehen können und dass alle eben sich auch so, ich sage jetzt mal, auf dem Arbeitsmarkt verwirklichen können,
ja,
wie ihr Potenzial das auch einfach hergibt. Und ich glaube deswegen, dass die Rolle der Frau wahrscheinlich damals auch einfach schon eine andere war, als es im Westen war. Weil hier natürlich so ein bisschen so dieses altmodische Bild, die Frau kümmert sich um die Kinder und um das Essen zu Hause und macht den ganzen Haushalt, was ein krasser Job ist, bitte nicht falsch verstehen.
Nein.
Die Boys gehen halt einfach eben arbeiten,
die Versorger,
und bringen Geld nach Hause, was dann meistens auch ja von den Männern ausgegeben wird, sage ich jetzt mal so, ne, und auch noch so betrachtet war, als ich habe hier das Vermögen, du machst in Anführungszeichen nur hier diesen Homejob und genau,
ja.
Deswegen wahrscheinlich war die DDR vielleicht sogar schon weiter als der Westen, ne?
Genau, und du bist ja auch quasi sozialisiert von DDR-Frauen. Deshalb, da sind wir ja auch dann irgendwann mal aufs Thema gekommen. Ich meine, eigentlich ist das hier gerade so eine Paradesituation für uns beide. Es ist kurz nach 22 Uhr. Das ist die Zeit, wo wir dann Ruhe finden, um zu quatschen, wenn unsere Kids schlafen. Und dann hast du irgendwann halt auch mal erzählt, dass du eigentlich nur von Ostfrauen sozialisiert wurdest, weil deine Oma woher kam?
Genau, meine Oma ist meine Urgroßmutter ist mit meiner Oma geflüchtet bei der Ost-West-Verschiebung und kam quasi, also heute ist dieses Gebiet Polen, das war früher Schlesien, und die sind quasi über die Grenze geflüchtet nach Deutschland und sind gelandet in Brandenburg an der Havel.
Ja.
Und genau, da habe ich tatsächlich auch, ich sage das jetzt einfach mal so, einen Großteil meiner Kindheit verbracht, nach der Wende schon, weil, und ich gebe das jetzt einfach zu, meine Eltern sind ebenfalls MusikerInnen und die waren sehr viel auf Tour und damals war das einfach nicht anders lösbar, aber wir waren auch zu Schulzeiten dann eben bei meiner Großmutter und unsere Eltern mussten uns Kinder, ich habe noch drei weitere Geschwister, aus der Schule nehmen, weil es logistisch einfach nicht anders regelbar war. Das heißt, die waren dann auf Tour, wir waren während der Schulzeit bei meinen Großeltern und bei meiner Familie in Brandenburg an der Havel und ich habe da einfach sehr viel Zeit verbracht und meine Urgroßmutter ist dann eben auch zu uns gezogen im Raum Mannheim und die hat tatsächlich den größten Teil der Erziehung von uns Kids gemacht, während meine Eltern einfach gearbeitet haben und auf Tour waren.
Das ist ja auch vollkommen okay. Dafür ist ja vielleicht Familie da. Ich habe ja, bevor ich Freddy bekommen habe, auch immer den Spruch gehört, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und das fand ich eigentlich immer ganz schön und wünsche mir das auch so ein bisschen und stell so meine kleine Dorfgemeinschaft noch zusammen. Oder hab die Dorftüren auf jeden Fall offen. Aber dass deine Uroma da quasi schon so mutig war, auch mit deiner Oma zu flüchten, war da auch ein Uropa dabei oder?
Nee. Mein Uropa ist im Krieg gestorben. Und sie hat dann später noch einen anderen Mann kennengelernt, aber ich glaube, da war sie schon in Brandenburg angekommen. Und
das ist
also
ganz
mutig
schön
zu flüchten.
Von deiner Uroma.
Ja, also de facto hatte sie ja keine Wahl. Also sie musste bei der Ost-West-Verschiebung einfach flüchten und es gab keine Zukunft dort. Es war ja komplett unsicher, was die Russen damals sozusagen vorhatten mit dem Terrain und so. Und es war auch schnell klar, dass es kein Zurück gab. Also es war auch klar, dass selbst wenn sich vielleicht irgendwie die Verhältnisse wieder klären würden, dass sie nicht wieder zurück nach Hause können.
Dann sagen wir vielleicht nicht mutig, sondern tough.
Ja, ey, was heißt mutig, tough? Es ist, ja, auch das klingt wieder wie eine Netflix-Serie von vor 300 Jahren. Ich weiß, es ist echt crazy. Aber ja, also die hatten einen Bollerwagen und zwei kleine Kinder und sie. Und ey, ich habe so crazy Stories von ihr gehört, von dieser Flucht und was diese Frau, aber auch meine Oma durchgemacht hat.
Das ist ja was, warum ich auch ein bisschen den Blick in die Vergangenheit richten möchte, weil das sind nicht Netflix-Serien von vor 300 Jahren oder mit Inhalten, die man vor 300 Jahren erlebt haben könnte, sondern diese Inhalte sind maximal 80 Jahre weg.
Voll, ja, klar.
Und deshalb, wenn du da irgendwas mit uns teilen möchtest, gerade jetzt rund um den 3. Oktober und in der Zeit, die jetzt gerade auch so brennt an allen Ecken in der Welt, würde ich mich freuen, wenn du natürlich vielleicht die ein oder andere Geschichte von deiner Oma hier einfach offenbarst, um einfach zu zeigen, es ist nicht weit weg. Also das wurde dir noch aus erster Hand erzählt quasi.
Ja, das ist ja so ein bisschen das größte Problem unserer aktuellen Zeit, ne? Dass einfach sehr viele Zeitzeugen, Zeuginnen aussterben. Und also dass viele einfach falsche Fakten mittlerweile kursieren, ne? Also es gibt mittlerweile Menschen, die den Holocaust leugnen in Deutschland oder sagen oder versuchen, den runterzuspielen und sagen, hier, weil es waren gar keine Millionen, es waren doch nur irgendwie allerhöchstens im fünfstelligen Bereich vielleicht so ein paar Leute oder so.
Wow.
Und ich finde es sehr erschreckend, wenn man eben aus erster Hand nicht erfahren hat, also ne, diese ganzen Stories sind das eine, aber auch die ganze Gefühlswelt,
die diesen
Charakter, zum Beispiel jetzt von meiner Urgroßmutter oder meiner Oma, geprägt haben und letztendlich ja zu der Frau jeweils gemacht hat oder haben, die sie dann auch für mich waren, ja, und die ich dann kennengelernt habe als Kind. Das macht einfach so viel aus, wenn man diese Menschen erlebt, wie sie im Alltag zum Beispiel Entscheidungen treffen, wie sie Handlungen vollziehen, ne? Und also in Muster verfallen, die einem total fremd sind, weil man eben selber als Kind so vielleicht nicht aufgewachsen ist oder so. Deswegen ist es so schade, dass man eigentlich nur noch davon erzählen kann. Und
wie war denn deine Oma?
Also was man zu meiner Uroma auf jeden Fall sagen kann, was ich da gelernt habe, ist, also sie ist eine sehr, für das, was sie erlebt hat, eine unfassbar starke Frau gewesen, die einfach ihr ganzes Leben lang gekämpft hat, bis zur letzten Sekunde. Obwohl sie ja dann in Sicherheit war, obwohl sie dann wusste, sie ist jetzt irgendwie im Westen und sie kriegt irgendwie sowas wie eine Witwenrente und sowas, ne, was ja in anderen Ländern auch überhaupt nicht gang und gäbe ist. Und also sie hat auf jeden Fall, und das kann man einfach so sagen, diese kompletten Horrorstories, die man in jeder Zeitung heute zum Beispiel aus der Ukraine liest, also ob es so um Vergewaltigungen geht oder wirklich dieses Vertrieben werden aus Angst vor einem Krieg, also wirklich Bomben, Maschinengewehren, also so dieser Realität, Soldaten zu fliehen, weil man Angst hat, eben denen in die Hände zu geraten, den eigenen Mann zu verlieren, wirklich auch, weil der eben, so wie das damals auch üblich war, als Mann in der Armee dienen musste. Da gab es dann auch keine Überlegung, ob der da jetzt hingeht oder nicht. Und ich finde es so interessant, dass diese Frau auf der einen Seite unfassbar stark war und natürlich trotzdem unfassbar gebrochen. Ne, auf der anderen Seite, das hätte sie niemals so gezeigt, oder das zeigte sich wirklich das war so Last Exit, dass man das gemerkt hat bei ihr. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sie trotzdem so eine decent, humble, also demütige Person war. Ne, also sie hatte einen unfassbaren Glauben, sie war katholisch und hat da irgendwie ihren Frieden gefunden. Aber auch einfach so die Art und Weise, dass sie einfach wusste, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist, und sie wollte irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben. Sie wollte aber gleichzeitig auch ja, so ganz demütig irgendwie keinen Ärger machen. Und also finde ich irgendwie sehr interessant, weil sie hätte ja das Recht dazu gehabt, wirklich komplett einmal irgendwie auszurasten oder komplett irgendwie sich mal frei zu drehen, sage ich mal, oder so. Das hat sie aber alles nicht gemacht. Also sie hat sich dann trotzdem auch untergeordnet, hat irgendwie bei meinen Eltern auch zu Hause wirklich den Laden geschmissen, kann man so sagen, hat meiner Mutter ermöglicht, dass meine Mutter Karriere machen konnte als Sängerin. Indem sie sozusagen diesen Job gemacht hat, den viele Menschen heutzutage von Frauen immer noch erwarten, den sie zu Hause machen sollen. Also wirklich um die Kinder kümmern, die Einkäufe erledigen, zu Hause alles in Schuss halten, dass irgendwie alles funktioniert und auch irgendwie im besten Fall so sauber ist, dass man da irgendwie durch die Wohnung gehen kann und so. Ja. Genau, deswegen also ein unfassbar interessanter Charakter, aber halt auch total gebrochen. Und ja, da sind dann solche Stories. Nur, dass man sich das, ich erzähle jetzt mal eine kleine Anekdote, dass, ja. Also, sie hat mir zum Beispiel erzählt, irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war, hat sie mir erzählt, dass auf der Flucht, dass sie die Mädchen und die kleinen Jungs an Hauswände gestellt haben und mit so Holzscheiten eingemauert haben.
Okay.
Um sozusagen zu verhindern, dass falls eben die, in dem Fall russische Armee vorbeikommt, die Kinder und die Frauen nicht vergewaltigt werden. Und das hat mich so nachträglich irgendwie beeindruckt, diese Story, also im negativen Sinne natürlich, ja. Weil ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist eine Lebensrealität, auch eine Angst, die ich in der Form einfach überhaupt nicht kenne und auch nicht teilen kann. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dass du mit dieser Angst gelebt hast eine Zeit lang und auch mit dieser Angst einfach danach weiterleben musstest. Ein Leben, was ja dann einfach weitergeht. Du musst gucken, du hast Kids, du musst schauen, dass die groß werden und so. Ne, das ist für mich so absurd. Und das ist für mich immer so ein kleines Mahnmal, wenn ich darüber nachdenke, was jetzt gerade in diesem Moment, beispielsweise in der Ukraine passiert, dass wir unfassbar viele Berichte von der UN zum Beispiel haben, wie viele Frauen, wie viele Kinder, auch Jungs vergewaltigt werden, noch viel schlimmer, verschleppt werden und so, ne? Und das ist jetzt ja nur, das ist ja nur ein kleines Puzzleteil von einer riesengroßen Angst. Da gibt's auch unfassbar viele Männer, die natürlich nicht Soldaten werden wollen, die nicht in den Krieg gehen wollen, die überhaupt gar nicht verstehen, wieso das jetzt überhaupt sein muss und so. Und ja, wir sitzen hier in Deutschland, uns geht's irgendwie gut. Also, ne, ich weiß, es gibt viele Bevölkerungsschichten oder es gibt viele Menschen, denen es nicht so gut geht, die auch wirtschaftlich sagen würden, mir geht's nicht gut. Trotzdem ist das echt immer noch mal eine andere Situation, wenn in deinem Land akut Krieg herrscht und die Männer alle an die Front müssen und ja, du eigentlich jeden Tag als Frau Angst hast, dass du oder deine Kinder nicht irgendwie vergewaltigt, verschleppt oder sonst was werden und dein Mann hoffentlich überhaupt die ganze Sache überlebt und nach Hause kommt. Also es ist ja, crazy times, ey.
Absolut. Und ich würde mal einen harten Bruch schlagen zu einem Punkt, der mich bei dir wirklich schwer beeindruckt hat, weil wenn ich das höre, wie du auch darüber redest, wie du über deine, mit wie viel Liebe und Demut du über deine Urgroßmutter redest, dann kommt jetzt deine Mama, nimmt dir ab und zu dein Kind ab, weil du auch auf die Bühne gehst, was ich aber noch viel krasser finde, nicht nur die Menschen, die dich halt dabei unterstützt haben, Mutter, Sängerin und Kreative gleichzeitig zu sein, sondern das, was mich wirklich beeindruckt hat, war dein Wille dahinter und dein Weg, dass du kurz nach der Geburt zum Beispiel gesagt hast, ich gehe direkt wieder auf Tour. Ich bin irgendwie, also ich habe dich erlebt, du bist irgendwie, wie alt war dein Sohn, als du das erste Mal wieder in den Nightliner gestiegen bist?
Der war, ich glaube, das war anderthalb bis zwei Monate nach der Geburt, würde ich sagen.
Und da muss man ja sagen, diese Welt, die jetzt gerade so ist, wie sie ist, hat natürlich auch Menschen irgendwie in sich wie dich oder halt auch einfach fortschrittliche Menschen in der Musikbranche, die auch sagen, okay, meine Background-Sängerin hat halt gerade ein Kind bekommen, aber die ist einfach hier fester Bestandteil der Band. Natürlich kommt sie mit, natürlich darf sie auch ihr Kind mitnehmen und auch noch die Babysitter mit im, oder Babysitterin mit im Nightliner. Mhm,
ja,
ob das deine Mama war oder deine Schwester oder dein Mann, das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber natürlich noch nicht überall, weil auch in der Zeit, gerade nach Corona oder so, wo die Musikbranche auch echt noch Nachwehen hatte, du vielleicht auch, ist es natürlich krass, dass da einfach zwei Betten im Nightliner noch extra freigemacht werden. Oder eins ist es ja nur. Und trotzdem, also irgendwie hat man so das Gefühl, es sollte selbstverständlich sein und trotzdem ist es natürlich mit einem großen Aha irgendwie auch zu sehen. Cool, dass das funktioniert, toll, dass das geht, dass du da irgendwie, dass du den Weg gehen wolltest und dass du den Weg auch gehen konntest. Und das fand ich echt beeindruckend. Hast du vielleicht auch von deiner Mama, die dann von deiner Urgroßmutter irgendwie und so beeinflusst wurden, hast du natürlich auch was mit auf den Weg gekriegt. Also, aber wie war es für dich? Würdest du das jetzt nochmal so machen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Menschen, Frauen sind ja so verschieden und ich glaube, jede Frau muss einfach für sich selber abwägen oder herausfinden, was für eine Mama sie sein will, was für eine, ja in meinem Fall eben Sängerin, ne? Oder je nachdem, was man jetzt eben arbeitet oder wo man im Berufsleben steht, wie man sich da einfach platzieren möchte. Ich kenne Mütter, die Mütter geworden sind und gesagt haben, boah, ich möchte diese Pause, ich möchte jetzt nicht arbeiten, ich möchte mich komplett auf das Baby konzentrieren. Und ich finde, alle haben einfach recht. Also es gibt da kein Falsch. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Und bei mir muss ich ganz einfach sagen, also ich bin einfach selber so aufgewachsen. Mhm. Das war einfach meine Lebensrealität. Und für mich jetzt als Individuum, war das überhaupt nichts Negatives. Also für mich war einfach klar, meine Eltern lieben mich bedingungslos, die arbeiten viel. Ich meine, natürlich kam jetzt in meinem Fall dazu, dass einfach diesen Job, den die hatten, für mich auch einfach total beeindruckend war. Das war ein Universum, was sich da für mich eröffnet hat. Und für mich war einfach auch klar, ich möchte selber Musikerin werden. Und deswegen war das für mich natürlich auch total positiv behaftet. Es war klar, wow, krass, ich möchte das auch und macht euren Job, macht irgendwie, geht auf Tour. Ich verstehe das, was dahinter steht. Und auch wenn man mit meinen Geschwistern darüber redet, war das für die einfach normal. Und wir haben uns jetzt irgendwie nicht vernachlässigt gefühlt oder nicht geliebt oder so, ne? Weil wenn meine Eltern da waren, waren die auch einfach zu 100% da. Und für mich ist es einfach so, ich sag, es klingt sehr kitschig, ich sag das jetzt trotzdem, also ich bin einfach Musik. Ich brauche das, so wie andere Menschen irgendwie Wasser trinken oder atmen. Für mich ist das einfach für mein Leben einfach notwendig. Und für mich war klar, wenn ich Kinder bekomme, dann möchte ich weiter Musik machen und ich werde auch einfach sehr schnell sehr rastlos. Ich liebe dieses Leben auf Tour. Ich liebe das, in unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Ländern, irgendwo auf Bühnen zu stehen und einfach auch Menschen glücklich zu machen und mich selber natürlich auch glücklich zu machen dabei. Und das ist einfach meine Identität. So bin ich. Und mir war von Anfang an klar, ich kann nur diese Mutter sein, die ich auch mit meiner Identität einfach vereinbaren kann. Und deswegen würde ich das wirklich wieder so machen. Ich habe sehr viel Glück gehabt, das hast du schon richtig gesagt. Das kann man auch hier auch sehr gerne sagen. Ich war jetzt die letzten 3,5 Jahre bei Axel Bosse, Keyboarderin und Backgroundsängerin. Und das ist absolut nicht die Norm, dass eine Produktion auch in der Größenordnung sagt, hey, unsere Keyboarderin hat hier irgendwie ein Kind bekommen oder unsere Keyboarderin ist schwanger. Wir nehmen die weiterhin mit auf Tour und sie darf dieses Baby dann mitnehmen. Also die haben mir zu 100% vertraut. Die haben gesagt, pass auf, du kannst das einschätzen, wir nicht. Wir sind in dem Fall alle Männer. Wir kriegen das Kind nicht. Wir wissen auch nicht, wie das ist zu stillen. Wir vertrauen dir so viel, dass du das einschätzen kannst. Und wenn du sagst, du möchtest die Touren spielen und du möchtest das Kind mitnehmen, dann machen wir das möglich. Und ich glaube, es war so ein kleines Gentleman Agreement zwischen uns, dass ich auch jetzt gesagt habe, passt auf, ich bin auch so ein bisschen, ich sage es mal, crazy und wild unterwegs, dass ich jetzt irgendwie mit dem Baby nicht extra Hotelkosten verursachen muss und jede Nacht irgendwie Hotel brauche. Es gibt zum Beispiel Mütter, die sagen, um Gottes Willen, mit einem Baby zusammen irgendwie in so einem mini kleinen Bett, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt vorstellen kann, in so einem Nightliner, also mit so einem Bus. So eine Koje.
Es ist halt wirklich eine kleine Koje, die ist super klein, ganz schmal.
Ja. Dann macht man sich natürlich als Mama nachts Gedanken, wenn das Baby noch so klein ist. Was passiert, wenn das nachts aufwacht, wenn das schreit? Du hast über dir Leute liegen, du hast rechts und links Leute liegen, die alle am nächsten Tag wieder performen müssen, die alle irgendwie die beste Leistung bringen müssen. Das heißt, es war wirklich auch natürlich für alle und die ganze Crew auch auf eine Art ein Experiment. Wir haben einfach die ersten Termine ausprobiert, haben festgestellt, dass das mit meinem Kind in dem Fall jetzt gut geklappt hat. Also der hat nachts nicht laut geschrien, der ist nicht ausgerastet und hat einfach sofort diese ganze Welt komplett umarmt. Also auch da muss man einfach schauen, ne? Kann ja sein, dass die Mama irgendwie Ambitionen hat und sagt, ich gehe auf Tour, ich nehme das Kind mit, ich habe hier irgendwie eine Crew, die das alles mitmacht und ein Projekt. Und dann macht das Baby nicht mit. Also ein Baby ist halt oder ein Kind ist halt auch ein Individuum und wenn das halt auch nicht mitmacht, da muss man einfach schauen, was geht, was nicht geht. Und ich hatte einfach das Glück, dass erstens Aki Bosse und sein ganzes Team gesagt haben, wir vertrauen dir. Und das auch das, muss ich ganz ehrlich als Frau sagen, ist in unserer Branche einfach überhaupt nicht normal. Also normalerweise wird man als Frau sofort irgendwie abgestempelt. Wie oft musste ich mir irgendwie anhören, du bist ja eine richtige Bitch oder eine Drama-Queen oder typisch Frau, mi oder so, ne? Okay. So diese altbackenen, komischen, komischen Sachen, die man sich da manchmal so anhören muss.
Ja.
Und bei Aki war es aber eben so, dass er halt sofort gesagt hat, nee, ich vertraue dir, du kennst dich am besten und du sagst uns, wie der Hase läuft sozusagen oder was heißt, wie der Hase läuft, wie wir sozusagen uns positionieren können, damit wir das alles möglich machen können. Und die haben gesehen, dass das funktioniert. Ich habe selber gespürt, dass das funktioniert. Dadurch war die Situation entspannt, das Kind war entspannt und es ist bis heute so, dass wenn wir an einem Nightliner vorbeilaufen, er sagt, er möchte sich da ins Bett legen. Also das war die ersten Monate, die ersten zwei Jahre hat er auch wirklich gedacht, das ist sein Zimmer. Also das ist sein Bett, das ist sein Zuhause. Und ich glaube, der hat gar nicht verstanden, wieso der jetzt in diese lame Wohnung musste, wo auch einfach dann irgendwie nichts los war für ihn. Ne? Ich war dann froh, ich war zu Hause, konnte entspannen. Und er war so, können wir jetzt wieder los?
Cool, also, wo ist das Catering?
Genau. Also weil damit hängt natürlich auch zusammen, dass dieses Kind einfach von immer wieder verschiedenen Menschen umgeben war, die ihm alle sehr wohlgesonnen waren und so. Und um den Bogen zu schlagen, auch da muss ich sagen, ich glaube, diese Entscheidung, die auch meine Mama getroffen hat, dass sie gesagt hat, nee, ich möchte Karriere machen, ich möchte auf Tour gehen.
Ja.
Das ist ja auch in ihrer Identität, die sie in der DDR damals einfach so gelebt hat und vorgelebt bekommen hat. Und dadurch, dass sie das eben weitergetragen hat, hat sich das auf mich übertragen wiederum. Ich habe mir daran ein Beispiel genommen und ich fand das einfach wichtig und habe das eben auch zu meiner Identität gemacht, weil ich mich damit einfach wohlfühle. Und auch glaube, dass ich damit die beste Mama sein kann, die ich eben sein kann, als die Person, die ich bin.
Definitiv. Und ich habe von dir diesen floskligen Satz im letzten Jahr, glaube ich, mit zum ersten Mal gehört, als es eben in der Trennungsphase war und ich natürlich gestruggelt habe. Aber du bist natürlich eine der Ersten, die da so nah dran war und mir diesen Satz um die Ohren gehauen hat. Wenn es dir gut geht, geht's auch deinem Kind gut.
Mhm.
Und natürlich war das was ich intrinsisch immer für mich hatte und warum das ja auch am Anfang wahrscheinlich mit Freddy oder warum das vielleicht auch alles irgendwie ganz gut lief, weil ich war verliebt, ich war voller Endorphine und Hormone und alles war toll und ich habe ein Kind bekommen und meine Welt war rosarot und dann auf einmal kommen so die ersten Einschläge und dann kommt's halt nach einer Schwangerschaft, nach einer Stillzeit oder in der Stillzeit nach dem ersten Babyjahr darauf an, sich selber als Frau und Mama vielleicht wieder zu spüren. Und ich habe ja auch keine Babypause gemacht, aber musste halt irgendwie kurz so eine emotionale Pause machen oder so für mich. Und dann dieser Spruch kommt halt wirklich nicht von ungefähr. Und deshalb glaube ich, vielleicht hat das dann bei dir auch so gut funktioniert. Du hast halt von allen Seiten dieses Vertrauen entgegengesprochen bekommen, also oder zugesprochen bekommen. Wir vertrauen dir, du kennst dich. Also wenn du einfach auch merkst, da ist irgendwie ein verständnisvolles Umfeld oder ein vertrauensvolles Umfeld, was dir das Gefühl gibt, was dich quasi nicht unter Druck setzt oder dir nicht so latent irgendwie sowas unterschwellig sagt, so von wegen, naja, du musst es ja wissen, sondern hey, du kennst dich am besten. Also es kommt ja auch immer auf eine Wortwahl an und so, ne? Und wenn du da wirklich das Gefühl hattest, das kann hier gut gehen und wenn es nicht gut geht, dann sind die irgendwie auch fein. Dann suchen die sich jemand anders, aber das ist dann auch kein Weltuntergang oder so. Und auf jeden Fall wollte ich auf den Satz hinaus, wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind gut. Und ich glaube, das würde ich zu 100.000% unterschreiben. Und wie gesagt, das war ein Satz, den du mir in einer meiner schwersten Zeiten gegeben hast. Und ich habe einfach gemerkt, das stimmt. Das ist einfach so.
Ja. Ja, ich glaube, also ne, ich bin davon auch wirklich überzeugt, dass also die sind doch einfach so klein. Und wenn man sich überlegt, wenn man jetzt irgendwie wirklich mal tausende von Jahren zurückgeht, die wissen ja noch nicht, was wir wissen. Und die haben auch einfach gar nicht, jetzt aus ich sage es mal, biologischer Sicht, haben die doch auch gar nicht die Hirnkapazität, um jetzt irgendwelche Sachen zu deuten oder so.
Nee, aber was die haben, ist halt eine Intuition. Und ja, ein Urvertrauen und genau. Einen evolutionsbedingten Instinkt. Und witzigerweise hatte ich genau heute mit einer älteren Dame ein Gespräch kurz über Kindererziehung oder so. Und sie hat gesagt, nee, wir vor 30 Jahren, wir haben das anders gemacht. Da war hier, ich bin der Erwachsene und das Kind ist, das muss ich schon auch danach richten. Und dann muss man so, und dann dachte ich mir so, ja, ich verstehe das, dass sie mir sagen wollen, dass man einem Kind Grenzen setzt oder dass sie ihren Kindern Grenzen gesetzt haben. Ich glaube allerdings, dass es vielleicht ganz schön ist, ein Kind nicht als komplett dumm abzustempeln, weil manchmal machen Erwachsene sehr viel dümmere Sachen als Kinder. Und war so, also dieses, ich stelle mich über das Kind, sondern, weißt du, was ich meine? Sondern vertraue nicht auf diese Instinkte. Und natürlich, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber natürlich weiß das Kind das noch nicht und hat noch nicht die Gehirnkapazität, aber ein Kind hat einfach einen Urinstinkt. Besser ausgeprägt als wir Erwachsenen.
Ja, ich denke auch einfach, also oder vor allen Dingen, ich sage jetzt mal einfach so, vielleicht Rezeptoren für Gefühle oder so. Ja. Weißt du? Also ich glaube, die merken halt, was das im Endeffekt ist. Da habe ich mich jetzt wissenschaftlich ehrlich gesagt gar nicht mit auseinandergesetzt. Aber ich denke auch, dass das einfach, dass die merken, okay, jetzt ist Mama gestresst, jetzt ist Mama gerade traurig oder so, ne? Jetzt ist Mama gut gelaunt, ich kann mich fallen lassen, Mama ist entspannt. Und das ist einfach, ich glaube, man kann diesen Kindern vor allen Dingen in dem Alter echt einfach auch nichts vormachen. Und wenn die merken, dass du unentspannt bist, dass es dir nicht gut geht, du bist gestresst, du bist irgendwie vielleicht sogar verzweifelt oder so, ja. Und dann, ich glaube, dass dann die Kinder damit gar nichts anfangen können. Ich glaube, die sind dann überfordert damit und dann sind die, dann werden die so, oh Gott, was ist denn jetzt? Irgendwie habe ich jetzt was gemacht oder ist irgendwas anderes? Was geht hier irgendwie ab gerade? Und ich glaube, das ist es eher, ne, dass sie dann halt irgendwie so spüren, what the fuck?
Ja, ja.
ja. Und deswegen, ja, ey, ich glaube, das ist irgendwie so ein guter Leitfaden, an dem man sich so entlang hangeln kann. Wenn man merkt, man ist irgendwie in der Situation, man oder im Leben einfach irgendwie, man fühlt sich gut und klar, es gehen immer Dinge schief und so, aber man fühlt sich gut und man kann das irgendwie jetzt auch den Kids irgendwie gut vermitteln, dass es einem wirklich gut geht, dann geht's den Kids auch gut. So.
Ja. Und du hast dann allerdings letztes Jahr auch eine krasse Entscheidung getroffen. Denn dich hat's aus der Background-Reihe nach vorne gezogen. Und das ist der Weg ist für mich nur logisch und ganz klar, weil ich habe natürlich auch in den letzten 2 Jahren gesehen, wie hart du neben deiner Aufgabe als Mutter, als Background-Sängerin, als Songwriterin noch an deiner eigenen Karriere gefeilt hast und wie viel Zeit dafür drauf ging oder wie sehr du versucht hast, all diese Wege nebeneinander zu gehen oder parallel zu fahren. Du hast dann letztes Jahr die Entscheidung getroffen, dich auf dein persönliches Musikprojekt zu konzentrieren und das auch wirklich zu priorisieren. Du, das kann ich auch sagen, oder? Dass du hast den Job bei Bosse gekündigt.
Mhm, ja.
Um jetzt einfach Bowie zu sein, um deine Musik zu machen und sie unter die Menschen zu bringen und das einfach mit freiem Kopf und so viel Kapazität wie möglich.
Ja, ey, viele meiner Kolleginnen haben mir echt einen Vogel gezeigt und haben gesagt, wie kannst du das machen, ne? Also weil sehr viele weibliche Musikerinnen würden natürlich den Job sofort gerne machen und wenn du so eine Chance einfach bekommst, dann ist das halt so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto. Ich muss aber wirklich einfach ganz ehrlich und aufrichtig gestehen, dass ich eigentlich nie vorhatte, als Keyboarderin oder Backgroundsängerin zu arbeiten. Nicht, weil ich diese Position irgendwie abwerten möchte oder so, aber ich habe einfach sehr früh schon gemerkt, dass ich irgendwie was zu sagen habe, was ich über diese Art und Weise eben, dass ich schreibe Songs und trage die auch selber dann eben vor als meine eigene Musik, dass das einfach mir mehr bedeutet oder vielleicht ja auch das ist, was ich eigentlich möchte. Und als ich damals während der Corona-Zeit einfach die Chance bekommen habe und Aki mich angerufen hat, habe ich einfach gesagt, okay, ey, die Musikindustrie, die ganze Welt liegt brach. Wer weiß schon, was jetzt ist. Und ich war ein riesen Fan von Aki Bosse. Ja. Und ich habe gedacht, krass, Alter, wenn dich Aki Bosse anruft und fragt, ob du in seiner Band spielen möchtest, dann sagst du, ja. And that's what I did. Ja. Genau, deswegen habe ich das gemacht. Und das ist halt eine krasse Erfahrung. Ne? Also ich habe einfach die krassesten, größten Festivals einmal jetzt irgendwie alle spielen dürfen und in den großen Arenen und so. Und ich bin voll dankbar für diese Chance und ich habe aber auch währenddessen einfach die ganze Zeit gemerkt, dass es mir natürlich unfassbar viel Zeit und Energie raubt für das, was ich eigentlich machen möchte. Und das ist eben mein eigenes Projekt. Und deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall eine Menge weniger Kohle, kann ich auch so sagen. Und bin auch echt, sowas hätte ich früher niemals gesagt, aber bin auch echt ein bisschen stolz, dass ich den Mut hatte, das jetzt wirklich abzusagen und zu sagen, nein, das tut mir leid, du bist toll, aber ich möchte es gerne probieren mit meiner eigenen Musik.
Es liegt nicht an dir, es liegt an mir, lass uns Freunde bleiben.
Ja, oh Gott, das klingt ein bisschen so, ne? Aber er hat das ja auch mitbekommen die ganze Zeit, was ich mache.
Natürlich.
Und hat gesagt, bitte, flieg. Also,
ja,
der unterstützt es und ist auch voll so, bitte mach, ich verstehe das total. Und so ist er halt auch. Also, ne, ja. wenn man ihn ja so ein bisschen jetzt auch kennt aus hier Sing Mein Song und sowas, ich glaube, also er ist halt so, er ist loyal und ich bin einfach dankbar, dass er das ermöglicht hat, dass ich mit dem Kind auf Tour gehen konnte, dass er hat mich auch schwanger mit auf die Bühne genommen. Das machen auch nicht alle, weil Musikbusiness ist immer noch Showbusiness und entweder du bist eine sexy Schwangere, die im besten Fall nur 3 Kilo zugenommen hat und immer noch Bauchmuskeln im 9. Monat, da nimmt man nicht gerne mit. Aber wenn du halt irgendwie Wassereinlagerungen hast und irgendwie aussiehst ein bisschen wie einfach eine Schwangere, normale Durchschnittsschwangere, die halt einfach zunimmt. Ne?
Trotzdem eine wunderschöne Frau. Also Entschuldigung, für mich sind schwangere Frauen einfach wunderschön und faszinierend.
Voll.
Also bevor ich schwanger war, noch mehr als jetzt. Und jetzt habe ich es einmal durch und denke mir, okay, ja.
Ey.
Oder obwohl. Also weil vorher wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich einfach, dass es wirklich krass und schön ist. Vielleicht ist es jetzt sogar noch faszinierender. Ey, keine Ahnung. Ich finde einfach Schwangere einfach krass, aber auch irgendwie ein bisschen desillusioniert.
Ey, lach nicht, aber wenn du wüsstest, was ich erlebt habe in der ersten Schwangerschaft, Anfang 20,
ja.
Da wurde mir von einer Band gesagt, als ich dann irgendwie erzählt habe, ja, ich bin schwanger und sowas, ich werde es nie vergessen. Da hat mir der Bassist damals gesagt, ja, das ist ja schön, dass du noch weiter bei uns in der Band spielen möchtest und singen möchtest, aber hast du mal uns gefragt, ob wir uns mit einer Schwangeren überhaupt auf die Bühne stellen wollen? Ich meine, das sind optisch schon krasse Veränderungen.
Wow. Wie sieht denn der Bassist jetzt aus?
Scheiße. Und was ich auch erlebt habe, das werde ich auch nicht vergessen, also ich habe wirklich nach dieser Schwangerschaft wurde ich von so vielen Menschen, auch von Frauen, darauf angesprochen, als allererstes nach der Schwangerschaft, ach Mensch, wieder rank und schlank. So wie man es erwartet. Oder
oh Gott.
Mensch, guckst du dir doch mal an. Jetzt hast du alles wieder runter. Wo ich mir so denke, ey Leute, what the fuck? Das ist so das Erste, was ihr zu mir sagt. Nicht sowas wie, hey, krass, Alter, dein Uterus hat einfach ein Baby rausgedrückt oder so. Ja. Whatever. Oder du hast einfach eine krasse Geburt gemeistert. Oder wow, du bist jetzt schon wieder nach ein paar Wochen hier bei mir im Studio und machst Aufnahmen. Nein, es geht erstmal darum, du siehst wieder super aus und bist total in Shape. Also wenn mir noch irgendjemand erzählt in diesem Land, dass irgendwie Frauen nicht objektiviert werden und sexualisiert werden, das, muss ich wirklich sagen, Leute, macht eure Hausaufgaben, echt ohne Scheiß. Das ist halt leider die Realität von vielen, vielen Frauen. Und deswegen, ich bin einfach dankbar. Ich bin happy, dass ich meinen Traum einfach mir gerade erfülle. Ich habe halt einfach Kids. Ich liebe die über alles und ich weiß,
weil
dass die
was wir noch gar nicht gesagt haben, du hast ja nicht nur ein Kind, du hast 3.
Ja, naja, also ich habe hier eine Patchwork-Familie. Ich habe 2 aus eigener Produktion, kann man quasi sagen. das mittlere lebt quasi seit dem zweiten Lebensjahr bei mir.
Ja.
Und ja, ey Leute, es ist crazy.
Es ist nicht nur ein Baby, was mit im Turbus war. Es waren auch noch zwei andere, die irgendwie zu Hause gewartet haben. Wann Mama wiederkommt und mich zum Fußballtraining bringt.
Ja, oder morgens in die Schule. Das ist auch schön, wenn man so ausgespuckt wird vom Nightliner Montagmorgen um 6 oder um 5 und dann bleibst du einfach wach und schmierst die Brote und bringst die Kinder noch in die Schule, um dann danach komplett zusammenzubrechen.
So, und aber that's show business. Von wegen, ey, hier Fuckability und du siehst wieder toll aus nach der Schwangerschaft und keine Ahnung und großes Leben, there's no business like show business und die Lichter gehen an und du stehst da, ja genau, aber du bist halt auch einfach noch eine krasse Frau oder also Mutter, weiß ich, du bist also Lebenskünstlerin klingt ja immer so abwertend, aber ich finde das, was du machst, so wie du lebst, das ist eine Kunst, wirklich.
Oh Gott, ich finde, das hört sich alles sehr schön an. Vielleicht wiederholst du den Podcast mit meinen Kindern, wenn die groß sind, dann können die sich so richtig auskotzen.
Ja,
also ich muss auch, ich will nur das so ein bisschen relativieren. Also das klingt, es ist wirklich schön. Ich nehme das jetzt auch einfach mal so an.
Ja, jetzt habt auch nicht, ihr braucht jetzt nicht das Bild von der Superwoman zu haben.
Ich wollte gerade sagen, also ich bin nämlich auch die Mutter, die irgendwie nach einer Woche in dem WhatsApp-Gruppenchat der fünften Klasse dann irgendwann mal auf die Fragen eingeht, die da gestellt wurden. Und ich gehöre auch zu der Mutter, deren Kids nicht in Schulwoche 2 nach den Sommerferien alle Bücher und Stifte angespitzt irgendwie parat haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche das alles irgendwie hinzukriegen und das geht auch nur, weil mein Partner das alles mitträgt und natürlich auch die anderen Elternteile der Patchwork-Kids. Mhm. Sonst wäre das auch wirklich nicht machbar. Und wie du schon auch gesagt hast, meine Mom, meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, meine Tante. Also ich habe hier ein Babysitter-System. Das haben einfach unfassbar viele Menschen nicht. Und das ist auch einfach ganz viel Glück, ne? Also dann kommt dann irgendwie, du kennst es ja, dann kommt er dann irgendwie heute so, ey, kannst du morgen mal hier irgendwie ein Interview geben zu Sat.1? Wir können um 17 Uhr. So, ja, schön, da ist wieder Kita, da sind auch alle Kinder von der Schule zu Hause. Wie mache ich das jetzt? Ja. Insofern, genau, man muss einfach auch spontan sein in unserem Job und ich habe einfach Glück, dass ich so viele Helferinnen habe hier.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, du hast sehr viele Helferinnen, die trotzdem, also die dir den Rücken frei halten, damit du eben einfach nach vorne jetzt strahlen kannst. Und ich war jetzt dieses Jahr schon auf 2 Bowie-Konzerten. Ich habe schon 2 Bowie-Gigs gesehen, weil ich bin ja auch zum Fangirl mutiert. Wenn ich jemand mag, dann ist es natürlich auch sehr leicht, mich irgendwie zu infizieren. Aber bei dir ist halt auch einfach, du machst eine krasse Musik. Ich liebe dein Auftreten auf der Bühne, dein ganzes, wenn man es so nennen kann, Konzept, also diese Erscheinung einfach, deine Band, das ist alles so schön anzusehen. Ihr seid einfach so ein krasses Team auch, mit dir als Frontfrau. Bowie, für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben hier in dieser Folge,
B-O-V-I-Y,
genau, also B-O-V-I-Y. Nicht wie David Bowie, sondern einfach wie Bowie mit V in der Mitte und IY am Ende. Sage ich auch gerne noch 3-mal, damit ihr euch die Songs anhört. Berlin is a Liar, wirklich tolle Nummer. Und damit ihr auch mal seht und wisst, wo du dieses Jahr schon auf der Bühne standst. Du hast dieses Jahr 2025 das Reeperbahn-Festival in Hamburg gespielt und gleich Anfang des Jahres in der Hamburger Elbphilharmonie gestartet mit einem eigenen Konzert.
Stimmt, ja.
Das war krass.
Das war wirklich krass.
Und ich habe dich, Quatsch, das war schon mein 3. Bowie-Gig, weil ich habe dich ja letztes Jahr, genau vor einem Jahr, als Support-Act bei Walk of the Earth gesehen. So.
Ah, stimmt. Ach, crazy. Oh mein Gott.
Ja.
Oh, hey, willst du so eine Stempelkarte?
Ja, nee, beim 10. Konzert gibt's bitte ein Merch-T-Shirt.
Ich wollte gerade sagen, beim 10. Konzert kriegst du wenn du 10 Stempel voll hast, kriegst du ein T-Shirt.
Ja, geil. Tja, dann lass ich mir 10 Stempel nebeneinander auf den Arsch tätowieren. Hab ja noch keins. Ist noch Platz, sehr viel Platz.
Eigentlich gar nicht
so eine schlechte
Idee.
Aufpassen, was ich sage. Ja. ein
I like the way you're thinking.
Ja, ein B für Bowie oder für Berlin.
Ja.
Aber gut, Berlin is a Liar. Das singst du in einem Song?
Stimmt, ja.
Was ist dein persönliches Lieblingslied von dir?
Der ist noch nicht veröffentlicht. Der heißt Proudly Difficult.
Okay.
Weil ich in diesem Song einfach mal so meine ganze Wut gepackt habe. Oh Gott, jetzt landen wir schon wieder bei so einem Thema, sorry. Aber es ist halt tatsächlich feministischer Inhalt. Ich singe einfach darüber, dass mir das alles wirklich gehörig auf die Nerven geht, wie Frauen einfach immer noch, ja, ich sag's nochmal, objektiviert, sexualisiert werden, unterschätzt werden. Und ich habe das da einfach alles einmal so schön reingeschoben in diesen Song. Mhm. Und den performe ich einfach sehr gerne. Und ich freue mich auch ganz doll, wenn der rauskommt. Und ich habe mich sogar entschieden, mein kommendes Album so zu nennen.
Proudly Difficult?
Proudly Difficult, ja.
Okay.
Weil einfach so oft Leute zu mir sagen, oh mein Gott, du bist so kompliziert. Und das nervt doch, wenn du da immer die ganze Zeit da auf den Finger in die Wunde legst. Und ich merke einfach, auch das gehört einfach zu meiner Identität. Also ich möchte einfach auf solche Missstände aufmerksam machen. Und ja, es nervt bestimmt, aber wenn es irgendjemanden nervt, dann merkt man auch, dass es halt zumindest jemanden erreicht hat oder angekommen ist. Und das ist mir einfach wichtig. Und ich mache das jetzt ja gar nicht irgendwie so aus einer egoistischen Motivation, sondern ich mache das ja wirklich für viele, viele Menschen. Und ich freue mich auch für jede Frau, die sagt, hä, ich fühle mich doch hier total gleichberechtigt und alles ist super. Ey, hands up, voll geil. Geil, dass du so leben kannst. Aber die Lebensrealität von vielen Frauen sieht einfach anders aus. Und für die möchte ich einfach einstehen und eine Lanze brechen so.
Nicht nur für die von Frauen, auch für die von queeren Menschen.
Voll.
Ich weiß halt einfach, dass du einfach ein Menschenliebhaber bist.
Ja, weil ey, also
das verbindet uns ja auch.
Ja, voll. Ey, guck mal, wie weit wir gekommen sind. So. Ich meine, also wir sind echt, wenn man so unsere Population anschaut so und unsere Rasse, sage ich jetzt mal ganz ganz bewusst, dann sind wir ja wirklich auf dem Zeitstrahl noch nicht so lange hier, ja. Aber ich finde es schon interessant, was wir für ein Potenzial haben. Und ich glaube auch wirklich daran, dass der Mensch ganz viel Gutes machen kann und dass wir uns von diesem, ja, von dieser Urtriebhaftigkeit, von wegen, wir müssen uns den ganzen Tag nur fortpflanzen und uns gegenseitig abstechen. Also davon haben wir uns ja glücklicherweise schon entfernt. Und
ist das so?
Ey, ja, klingt jetzt erstmal schwierig, ich weiß. Aber ich glaube, also wenn du dir mal anschaust, wie viele Menschen einfach beispielsweise sich an Charity-Projekten oder so beteiligen und einfach keine Kohle dafür bekommen und aus Solidarität irgendwelchen Vereinen irgendwie beitreten oder so und wirklich ihre Lebenszeit dafür aufwenden, anderen Menschen zu helfen oder auch eine Sichtbarkeit zu schaffen oder. Mhm. Und das kannst du ja wirklich auf alle Bevölkerungsschichten einfach übertragen. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass wir einfach, dass ganz viele Menschen wirklich auch einfach Bock haben, dass es allen gut geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Problem gerade, dass wir das so ein bisschen vergessen haben, weil wir halt echt in einem Klassenkampf gerade leben. Also es gibt halt nur noch rechts und links. Es gibt ja gar nichts mehr dazwischen. Es geht auch gar nicht mehr um Inhalte. Es geht ja auch nur noch darum, dass man sich halt komplett einfach irgendwie einer Gruppe zugehörig fühlt, die vielleicht sogar Inhalte vertritt, die man jetzt gar nicht so richtig teilt, aber darum geht's gar nicht mehr. Es geht eigentlich nur noch die gegen die. Und trotzdem glaube ich aber ganz fest daran, dass auf beiden Seiten Menschen sind, die eigentlich sich wünschen, dass es, und da ist halt leider das Problem, halt gewissen Gruppierungen halt eben besser geht. Und dann kommt halt so eine Wertung ins Spiel. Die einen sagen halt, naja, hier, was weiß ich, wirtschaftliche Missstände, ne, auch wenn man jetzt zum Beispiel gerade die ehemalige DDR anschaut und die versuchte, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, Wiedervereinigung, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, die jetzt meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat.
Nee.
Und ich würde sagen, dass die neuen Bundesländer halt immer noch einfach wirtschaftlich echt benachteiligt sind, so de facto.
Ja, war halt schwer jetzt in den letzten 36 Jahren vielleicht auch diese Erbmasse aufzubauen, die es vielleicht im Westen schon gab, einfach aus
naja, du musst
politischen
ja
Gründen und überhaupt, also Enteignung, dies, das. Es war ja nicht, es war halt einfach keine, es war ja keine Erbmasse da, großartig im Osten.
Naja, du musstest vor allen Dingen ja auch erstmal wieder zwei komplett unterschiedliche Wirtschaftssysteme irgendwie.
Außerdem, ja.
Irgendwie wieder kombinieren. Also, egal, ich bin da keine Fachfrau, deswegen ich möchte jetzt mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Aber ich glaube halt, dass es einfach Menschen gibt, wenn man jetzt mal statistisch geht und sagt, oh mein Gott, wieso wählen beispielsweise jetzt in den neuen Bundesländern so viele Menschen AfD oder so. Und, oft hört man ja beispielsweise als Argumentation, naja, wir fühlen uns halt nicht gesehen, wir fühlen uns halt eben nicht ernst genommen, ne? Wir haben ja andere wirtschaftliche Verhältnisse, andere eben nicht die gleichen Möglichkeiten, wie jetzt eben im ehemaligen Westen oder so. Und ich finde es halt dann immer schwierig, wenn man solchen Leuten sagt, nein, Quatsch, das ist nicht so. Weil also die Wahrheit ist halt einfach, die Menschen, die halt dort leben und die halt einfach eine Lebensrealität haben, die kann man denen halt nicht absprechen. Also du kannst ja nicht von außen kommen und sagen, nee, das ist nicht so. Und genauso kannst du halt aber auch nicht eben von außen sagen, was, wenn du hier irgendwie der Queer-Community angehörst oder wenn du jetzt hier trans bist, dann hast du doch, du bist doch hier akzeptiert, du hast doch kein Problem. Mhm. So funktioniert es halt nicht.
Du musst hast halt einfach nur ein fragen. Problem mit dir selber, du bist schwach, du weißt nicht, wer du bist.
Na, du musst halt diese Person fragen. Also die Person wird dir das halt sagen. Die sagt dir halt dann, ey, meine Lebensrealität ist halt, ich wusste als Kind schon nicht, in welcher Umkleide ich mich umziehen soll. Jetzt bin ich verunsichert, ob ich überhaupt noch auf öffentliche Toiletten gehen soll. Oder. Das nennen wir jetzt hier ganz oberflächliche Mini-Beispiele. Aber
naja. Ja, klar.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Also wir haben so zwei Lager und alle sprechen sich halt gegenseitig die Lebensrealitäten ab und so werden wir halt einfach nicht übereinkommen. Also,
und am Ende wollen aber alle auch irgendwie nur gesehen werden.
Genau. Ich schwöre dir, ich glaube, dass alle einfach mit ihren Lebensrealitäten gesehen werden wollen und auch einfach, dass es übergreifend halt einfach die Möglichkeit gäbe, das schon zusammenzuführen, weil also es gibt bestimmt Menschen, die übelst menschenfeindlich sind und die so richtig davon überzeugt sind, dass die einen mehr wert sind und die anderen weniger und sowas.
J.K.
Und
Rowling zum Beispiel?
Ja, J.K. Rowling zum Beispiel. Diesen Menschen kann man halt einfach nicht mehr helfen. Also das ist auch, wenn du wirklich in einer Gesellschaft leben möchtest, wo solche Werte zugrunde liegen, also sorry, aber dann sind wir wirklich wieder im Nationalsozialismus. Ne? Mhm. Zu sagen, die einen sind mehr wert, die anderen sind weniger wert, das sind in dem Fall, was weiß ich, Menschen mit Behinderungen, die können wir hier nicht gebrauchen, das sind die Menschen, die sind schwul, die können wir nicht gebrauchen, weil da kann man sich nicht vorstellen, whatever, es gibt ja da verschiedene, also das bringt uns halt einfach gar nicht weiter. Und ich glaube halt, dass es dem Menschen, der halt sagt, ja, ich arbeite mir hier irgendwie den Hintern ab und kann halt irgendwie mir trotzdem irgendwie nur einen Urlaub leisten, und ich sehe halt, wie hier irgendwie im ehemaligen Westen da Leute sitzen, die halt irgendwie nur Urlaub machen das ganze Jahr und irgendwie das Fünffache von dem verdienen, was ich habe oder was auch immer. Ne? Es gibt ja da ganz viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Dem ist ja nicht geholfen und seine Lebensrealität verändert sich ja nicht, wenn jetzt plötzlich die Rechte von Transmenschen eingeschränkt werden. Dann ist er ja immer noch exakt zu 100% in der gleichen Situation. Oder wenn eine bunte Flagge verboten wird, dann ist also ist immer noch exakt am gleichen Punkt. Und deswegen denke ich halt einfach, also so wie es jetzt gerade ist, haben wir uns halt richtig verfahren. Mhm. Und so kommen wir überhaupt nicht überein. Und ich glaube, wir müssen uns halt echt wieder darauf besinnen, wo wir uns ähneln. Also oder wo unsere Meinung doch die gleiche ist so. Also weil ich glaube, grundsätzlich wollen wir alle ein gutes, freies Leben führen können, indem wir halt im besten Fall arbeiten, wir uns dafür dann auch irgendwie im Gegenzug Sachen leisten können oder auch zumindest mal nicht irgendwie Schiss haben, am absoluten Existenzminimum zu leben und nicht wissen, wie es weitergeht und ob wir uns die Miete leisten können und ob ich meinem Kind zu Geburtstag irgendwie ein Geburtstagsgeschenk schenken kann. Mhm. Und das ist natürlich als so eine privilegierte Künstlerin, die jetzt hier gerade sitzt und Musik macht und sowas, ist das jetzt vielleicht so und in der Schanze lebt, ist das irgendwie jetzt so einfach gesagt, ne? Also deswegen, ich möchte einfach, ja, für all diese Menschen, deren Lebensrealität ich eben nicht lebe, auch einfach sagen, ja, es wäre halt sehr wichtig, dass ihr gesehen werdet, so.
Auch
von der Politik.
Genau, also dass wir uns alle sehen eigentlich.
Ja, genau.
Ne? Und dass eben eine Gleichwertigkeit da ist. Und ich glaube, so schließt sich ganz schön der Kreis auch zum Beginn unseres Gesprächs hier heute. Dieser Post, den du gemacht hast und diese Kommentare darunter, da war ein Kommentar, der hat mich wirklich schwerstens schockiert. Und der kam, glaube ich, nicht mal von einem Mann, sondern ich ich hatte irgendwie weibliche Vibes da. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war, aber es hieß, ja, aber die und die sind doch, stimmt doch, dann ist man doch weniger wert, wenn man als Frau keinen Unterleib hat. Oder dann, manche Menschen sind einfach weniger wert. Und das war ehrlicherweise der Kommentar, der mich am meisten aufgeregt hat, schockiert hat und wo ich wutentbrannt drunter schreiben wollte, keine Ahnung, aber ich denke mir halt auch immer, Feuer bekämpfst du nicht mit Feuer. Ich kann einfach nur mit gutem Beispiel, mit offenem Herzen und mit also auf Augenhöhe vorangehen und versuchen, diese Gleichwertigkeit zu schaffen, Menschen zu sehen, Menschen zu fühlen und einfach menschlich zu bleiben. Und genau, auch wenn ich auch nicht die Lebensrealität von anderen Menschen lebe, ich sehe sie und ich schätze irgendwie jeden Wert. Ich schätze auch den Wert, der sich sehr viel erarbeitet hat und da sich jetzt vielleicht auf seinem Häufchen oder auf seinem Riesenhaufen Dollarscheinen ausruht und da oben sitzt auf seinem, keine Ahnung, Berg von Geld. Genauso schätze ich den Menschen, der unten gerade irgendwie nicht das hat, ich weiß es nicht. Also ich hoffe einfach, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, egal wie viel man hat oder nicht, weil das stellt einen nicht höher oder niedriger.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige. Es gibt einfach nicht Leben, was mehr wert ist oder weniger wert ist. Wir sind alle gleich viel wert und eigentlich nur, weil sich Individuen eben nicht so fühlen, nicht gleichwertig fühlen, weil ihnen das vielleicht von außen signalisiert wurde oder weil sie auch vielleicht so sozialisiert wurden und so aufwachsen mussten leider oder so. Oder das auch einfach verspüren in ihrer aktuellen Lebenssituation, glaube ich, führt es einfach dazu, dass so eine Ungerechtigkeit und so eine Unfairness einfach im Raum ist und man dann eben anfängt zu kämpfen für sich selbst und vielleicht dann eben auch für Menschen, bei denen man merkt, dass es eben auch so ist. Und deswegen, ich glaube auch, das ist eigentlich das Wichtigste am Ende, zu sagen, ey, wir sind alle gleich viel wert.
Genau.
Lass doch da gemeinsam dafür arbeiten und einstehen.
Und wenn man sich mal wieder nicht gesehen fühlt, sollte man vielleicht einfach mal die Klappe halten und Musik hören. Und es, ich meine, auch da Musik, also Geschmäcker sind verschieden, wirklich jedem Tierchen sein Pläsierchen. Guck mal, ich mach Schlager und deine Musik ist so weit weg von Schlager, wie sie nur weit weg sein kann. Also Schlager ist für dich auch so weit weg, glaube ich. Und nichtsdestotrotz, ich liebe deine Musik. Ich lege sie einfach nur jedem ans Herz. Es gibt Menschen, die lieben Rockmusik, es gibt Menschen, die lieben Schlager. Es gibt so viel, es gibt Hip-Hop, keine Ahnung. Und deine Musik ist für mich einfach zeitlos schön. Das muss ich dir einfach so anerkennend sagen. Und deshalb, Leute, wenn ihr noch nicht reingehört habt, Bowie, die Songs sind einfach grandios. Wenn ihr irgendwo ein Konzert in eurer Nähe seht, geht hin. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich mich hier so dafür ausspreche und quasi auch eine Art Werbung für meinen Gast mache, aber weil ich dich auch wirklich als Act einfach total schön und wie gesagt inspirierend finde. In diesem Podcast, weißt du vielleicht, hat mein Gast das letzte Wort und das können kurze Worte sein, das können aber auch lange Worte sein, du kannst ausschweifen, du kannst dir noch eine Stunde erzählen oder auch nicht. Ich sag einfach nur Dankeschön, dass wir es geschafft haben, hier so ein richtig schönes Gespräch zu führen, was ich mir gewünscht habe, wirklich schon seit langer Zeit. Ich hoffe, es hat den Hörerinnen und Hörern auch gefallen und ihr feiert mit uns einfach ein Stück weit die Einheit und ich sage einfach nur Dankeschön, Vivi. Liebe Bowie, du hast das letzte Wort.
Ey, danke für die Einladung, Linda. Du bist ein sehr inspirierender, toller Mensch und ich hoffe, dass du das weißt, dass du eine ganz tolle Mama auch bist und ich hoffe, dass deine Fans das auch wissen, was für ein krasser Mensch du bist und was du da abreißt. Also weil diese ganzen TV-Shows und alles, das ist einfach genau das Leben, was ich ja auch gerade beschrieben habe, was ich auch lebe, das machst du einfach auch. Und du bist frisch getrennt. Das macht einfach auch unfassbar viel in der ganzen Situation. Und ich wünsche mir, dass deine ganzen Fans dir jetzt einmal einen stillen Applaus schicken, wenn dieser Podcast zu Ende ist und einmal kurz vielleicht daran denken, was für eine krasse Powerfrau du bist, was für ein krasser Mensch. Das wünsche ich mir.